Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Viele starke Kinder und Jugendliche haben heute ihren Auftritt in den Büchern für junge Leser. Zum Beispiel in den von Anita Guarneri zusammengestellten Fantastic Stories for Fearless Girls. Und der Kinderroman Mr. Tiger, Betsy und das magische Wunscheis von Sally Gardner fordert gleich dazu auf, an das scheinbar Unmögliche zu glauben. Vor diesen zwei Titeln aber ein Blick auf den Umgang mit dem Thema Transgender im Kinder- und Jugendbuch. Vor einigen Jahren hat das Deutsche Jugendinstitut Homo-, Bisexuelle und Transjugendliche über ihr Coming-out befragt. Und Transjugendliche gaben an, dass sie sich schon immer oder zumindest sehr früh ihrer eigentlichen Identität bewusst waren, auch wenn sie das als Kinder noch nicht so benennen konnten. Entsprechend beschäftigt sich auch die Kinder- und Jugendliteratur mit dem Thema Transidentitäten. Maria Riederer hat aus den Neuerscheinungen dieses Jahres drei Bücher für alle Altersgruppen ausgewählt und beginnt mit Franz Orkhandel, Der Katze ist es ganz egal.
Leo hat einen schönen neuen Namen. Jennifer.
So heißt doch bitte niemand mehr, behauptet der Papa.
Den eigenen Vornamen wechselt man doch nicht, sagt die Mama.
Jennifer ist doch ein Mädchenname, poltert der Opa.
Das macht nichts, sagt Leo. Ich bin jetzt ein Mädchen. Wie lieb, ruft die Oma.
Gleich auf der ersten Seite von Franz Orkhandels Buch »Der Katze ist es ganz egal« outet sich Jennifer auf ganz unkomplizierte Weise. Das ungefähr achtjährige Kind sitzt, so ist es auf der Illustration von Theresa Strozzig zu sehen, am Tisch und hält ein großes Stück Kuchen in der Hand, während es sich seiner Familie offenbart. Jennifers Miene ist entspannt. Was ist schon dabei, so sagt ihr Gesichtsausdruck, an einem neuen Namen, an einer für sie gar nicht so neuen Identität. Jennifer ahnt hier noch nicht, was ihre Worte für die anderen bedeuten.
Das ist gar nicht lieb, sagt der Papa zu Oma. Du bist ja verwirrt. Schweig, herrscht der Opa. Dein Bub ist verwirrt.
Ich bin kein Bub, sagt Leo.
Ich schreibe einfach drauf los, deswegen kann ich da jetzt keinen Grund anbieten, warum ich diese Geschichte geschrieben habe. Ein bisschen hat es vielleicht damit zu tun, dass ich mich selber nie als Frau gefühlt habe, wobei ich aber kein Transmensch bin, also ich fühle mich jetzt auch nicht explizit als Mann, habe allerdings als Kind damit gerechnet, dass ich mal ein Mann sein werde, ohne mir jetzt groß Gedanken drüber zu machen.
Als die Wiener Autorin für ihr erstes Buch das Pseudonym Franz Orkhandel verwendete, reagierte ihr damaliger Verlag mit Vorbehalten. Heute ist sie unter diesem Namen etabliert.
Am nächsten Tag steht Leo vor seinem Schrank und ist Jennifer. All ihre Kleidungsstücke hat Jennifer vor sich auf dem Boden ausgebreitet und nichts gefällt ihr. Ihr habt mir nur blöde Anziehsachen gekauft, sagt Jennifer. Ich hab nichts Türkises, nichts Fliederfarbenes, nichts Rosanes. Ich habe kein einziges Kleid, nicht mal einen Rock.
Jungen, die Mädchenkleider tragen wollen, sorgen, anders als umgekehrt, schnell für Irritationen. Für Jennifer ist es folgerichtig, dass sie Kleider und kleine Zöpfe tragen möchte. Mit diesen äußerlichen Vorlieben signalisiert sie, ich bin ich. Und das heißt noch nicht gezwungenermaßen, ich stecke im falschen Körper, sondern erst einmal, ich mag Dinge, die man meinem Geschlecht nicht zuschreibt. Das spürt auch Julian in dem Buch »Julian ist eine Meerjungfrau« von Jessica Love.
Das ist ein Junge namens Julian. Das ist seine Oma. Und das hier sind drei Meerjungfrauen. Julian liebt Meerjungfrauen.
Julian sitzt mit seiner Großmutter in der U-Bahn, als plötzlich drei Meerjungfrauen einsteigen. Hingerissen starrt er auf ihre kunstvollen Frisuren, die Kostüme mit langen türkisen Fischschwänzen, die grell geschminkten Lippen, den Schmuck. Julian gerät ins Träumen. Er denkt sich in eine farbenfrohe Unterwasserwelt.
Komm, mein Schatz, wir sind da. Oma, hast du die Meerjungfrauen gesehen? Das habe ich, mein Schatz. Oma, ich bin auch eine Meerjungfrau.
Zu Hause macht Julian aus seinem Traum Wirklichkeit. Mit Farnblättern und Blumen im Haar, mit einem Vorhang als Schleppe und rotem Lippenstift präsentiert er sich seiner überraschten Großmutter. Ihre erste Reaktion ist skeptisch und Julians Euphorie verwandelt sich schlagartig in Unsicherheit. Das alles transportiert die amerikanische Autorin und Illustratorin Jessica Love nahezu ohne Worte, dafür mit detailverliebten, ausdrucksstarken Zeichnungen. Und dann?
Komm mal her, mein Schatz. Für mich, Oma? Für dich, Julian.
Eine Kette von der Oma für ihren Enkel. Sie lässt ihn sein, wie er ist. Ob Julian sich in seinem Inneren als Mädchen fühlt, das spielt in dem Buch keine Rolle. Für Leo oder besser Jennifer in Franz Orkandels Buch geht es dagegen tatsächlich darum, wer sie ist.
Nach dem Frühstück stehen Leo und der Papa im Badezimmer vor dem Spiegel und putzen sich die Zähne. Leo beobachtet Papas beachtlichen Busen. Er will später lieber so einen, wie die Mama hat. Der ist runder als der vom Papa und ohne schwarze Haare. Wirst du auch mal so ein stattlicher Mann? Fragt Papa stolz. Ich werde eine Frau, sagt Leo. Unsinn, schnauft der Papa durch seinen beschäumten Schnauzer. Und Leo überlegt, ob es neben dem Papa überhaupt jemals schön sein könnte, Jennifer zu sein.
Franz Orkandel erlaubt sich beim Erzählen scheinbar unpassende Pronomen zu verwenden, mal sie, mal er zu sagen, mal Leo, mal Jennifer. So transportiert sie die vielen Schichten der Wahrnehmung in dem Kind selbst und in seiner Umgebung. Manchmal, wenn Jennifer sich völlig unverstanden fühlt, zieht sie sich ganz zurück. Dann ist sie wieder Leo und alles scheint normal.
Also die Jennifer ist natürlich nicht wirklich der Leo. Sie versteckt sich in der Leo-Hülle, um sich zu schützen, aber auch, weil sie sich verantwortlich fühlt für ihre Eltern, wie das Kinder so oft tun. Sie ist so in die Ecke getrieben, dass ihr fürs Erste nichts anderes einfällt, als dass sie auf Tauchstation geht.
Ob Jennifer oder Leo, ob sie oder er, nur der titelgebenden Katze ist das ganz egal. Nicht aber der Mutter und noch viel weniger dem Vater. Und so muss das Kind einen schweren Weg gehen, um sich selbst treu zu sein. Freunde und Freundinnen reagieren dagegen unbefangen auf die Veränderungen und diskutieren ohne Scheu.
Weißt du, ob ich ein Bub oder ein Mädchen bin? Fragt Jennifer den dicken Gabriel. Na, jeder mit Penis ist ein Bub. Nicht jeder mit Penis ist ein Bub, sagte Anne. Auf die Seele kommt es an. Und sie schüttelt den Kopf, als ob jeder, der das nicht weiß, der Blödeste ist von hier bis Texas.
Mit viel Einfühlungsvermögen, aber auch mit dem Witz und der Unbefangenheit der Kinder, nähert sich Franz Orkandel ihrer Protagonistin an. Dabei maßt sie sich nicht an, Jennifers Gefühle genau zu kennen. Sie stellt das Kind in die Mitte ihrer Erzählung und lässt alle Beteiligten ihren jeweiligen Weg finden, mit Jennifers Transidentität umzugehen.
Die Distanz der Erzählweise ist irgendwo eine Aufforderung zur Selbsterkenntnis. Also die Geschichte ist trotzig geschrieben, naiv an Stellen. Das hat den einfachen Grund, dass ich finde, dass sich eigentlich ausgerechnet die Erwachsenenwelt trotzig und naiv verhält.
Dieses trotzig-naive Verhalten erfährt auch Jessica in dem neuen Jugendroman von John Boyne, Mein Bruder heißt Jessica. Darin erzählt der 13-jährige Sam zunächst ausführlich von der Beziehung zu seinem 4 Jahre älteren Bruder Jason, den er liebt und bewundert wie keinen anderen Menschen. Bis Jason eines Tages die Eltern und Sam um ein Gespräch bittet.
Kann das nicht warten? Fragte Mom. Ich versuche nämlich gerade, wenn du Geld brauchst, such dir einen Ferienjob, sagte Dad. Wir sind nicht die Bank von Es kann nicht warten und ich brauche kein Geld, erwiderte er. Er setzte sich mitten aufs Sofa, so weit weg wie möglich von uns, und begann zu reden. Es ist nicht leicht, sagte er.
Jasons Eltern sind nicht bereit für Störungen im Alltag. Die Mutter, Ministerin mitten im Wahlkampf, der Vater, ihr Privatsekretär, beide haben fest verschlossene Ohren für Jasons Probleme. Sam spürt, mit welchem Ernst sein Bruder an die Familie herantritt und liefert dem herumdrucksenden Jason unbeabsichtigt die passende Vorlage.
Du bist doch nicht krank, oder? Musst du sterben? Nein, mir geht's prima. Gut, du bist nämlich der beste Bruder der Welt, musst du wissen. Ich hörte selbst, wie kitschig das klang, aber es war mir egal. Ich glaube, sagte Jason, ich bin überhaupt nicht dein Bruder. Ich blickte ihn entgeistert an. Wie meinst du das? Genauso wie ich es sage, antwortete er. Ich glaube, ich bin nicht dein Bruder. Ich glaube, in Wirklichkeit bin ich deine Schwester.
John Boyne zeichnet Sam nicht als verständnisvollen Bruder. Er ist selbst in der Pubertät und hat als Legastheniker genug Ärger in der Schule. Einerseits verachtet er das Verhalten seiner Eltern, die alles ihrer politischen Karriere opfern. Andererseits versucht auch er, seine eigene Haut zu retten und verliert damit Jasons Vertrauen. Damit aus Jason Jessica werden kann, damit endlich jemand sie als Mädchen anspricht und erkennt, dafür muss sie sich von ihren Eltern und auch von Sam lösen. Sie flüchtet heimlich zu einer Tante, die ihr Anderssein fraglos akzeptiert. Und dann macht sich auch Sam auf den schwierigen Weg, seiner Schwester wirklich zu begegnen. Auch Jennifer, das Mädchen aus Franz Orkandels Kinderroman, das als Junge erzogen wurde, kann sich erst befreien, als sie in ihrer Not abhaut und auf dem Schulklo Stella trifft, eine glatzköpfige Außenseiterin mit Herz.
Mit ihr kann Jennifer zum ersten Mal ihr wahres Ich so richtig feiern, was an der Stelle der Geschichte ja längst überfällig ist, wo sie mit der Stella durch die Stadt geht und zum ersten Mal als Mädchen wahrgenommen wird.
Wer Kindern oder Jugendlichen das Thema Transgender nahebringen möchte, kann mit diesen Büchern keinen Fehler machen. Alle transportieren auf ihre Weise die innere und äußere Not junger Menschen auf der Suche nach ihrer wahren Identität. Und sie tun das auf eine Weise, die nicht belehrt, nicht bevormundet, nicht alles zu wissen meint, sondern einfach den Blick öffnet für die Facetten des Lebens.
Das sagt Maria Riederer über die Bücher von Franz Orkhandl, Jessica Love und John Boyne, die sie vorgestellt hat. Ihre Rezension und die bibliografischen Angaben können Sie auf unserer Internetseite nachlesen unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Auch das nächste Buch, das wir vorstellen, dreht sich um Identität, genauer um Geschlechterklischees und darum, sie eben nicht einfach hinzunehmen. Die britisch-indische Autorin Anita Guinnery ist so eine Art Büchermaschine. Auf mehr als 600 Büchern steht ihr Name. Ihre Reihe Horrible Geography wurde preisgekrönt. Für das aktuelle Buch Fantastic Stories for Fearless Girls hat sie 15 Erzählungen aus aller Welt zusammengetragen und nacherzählt, in denen Mädchen oder Frauen eben nicht tun, was sie doch immer noch in sehr vielen Kinder- und Jugendbüchern tun: freundlich lächeln und warten. Berit Hempel hat das Buch gelesen.
Das Buch mit dem sperrigen Titel Fantastic Stories for Fearless Girls ermöglicht eine abwechslungsreiche Reise durch rund 20 Länder. In Griechenland läuft die Jägerin Atalanta heiratswilligen Männern beim Wettrennen davon. Die Bauerstochter Sumak sucht in Peru einen See mit heilendem Wasser. Und im Sudan wehrt sich Prinzessin Amira dagegen, von ihren Verehrern gekauft zu werden. Die Mädchen und Frauen in den Erzählungen warten nicht passiv auf Rettung, sondern retten aktiv andere oder sich selbst.
Vergiss Rapunzel, die vor Liebe blind ist und geduldig darauf wartet, dass ein schneidiger Prinz sie aus dem Turm befreit,
schreibt die Autorin Anita Guinnery im Vorwort.
Lass Schneewittchen links liegen, die in einem gläsernen Sarg ruht, bis ein Mann kommt, um sie zu retten. Auch Dornröschen kannst du abschreiben, die den Großteil ihrer eigenen Geschichte verschläft. Es wird Zeit, sich von den Frauen zu verabschieden, die nur herumstehen, sitzen oder liegen, abwarten und anderen das Handeln überlassen.
Das hat Anita Guinnery getan. Die Inderin, die in Großbritannien lebt, sammelte Erzählungen aus aller Welt, in denen Frauen oder Mädchen agieren, ohne böse Stiefmütter, missgünstige Feen oder verbitterte Hexen zu sein. Für das vorliegende Buch hat sie Geschichten nacherzählt, zum Beispiel die von Prinzessin Zottelhaube aus Norwegen. Die Prinzessin kämpft gegen Trolle, um ihre Zwillingsschwester Dasia zu retten.
Zottelhaube riet der Königin, alle Türen fest verschlossen zu halten und trat den Trollen entgegen. Nachdem sie mit ihrem Holzlöffel fest auf sie eingeschlagen hatte, machten die Trolle kehrt und nahmen Reißaus. Gerade in dem Moment öffnete Dacia die Tür einen Spalt weit und spähte hinaus. Da sprang ein alter Troll hoch und schnitt der Prinzessin den Kopf ab. Er steckte ihr einen Katzenkopf auf die Schultern und sie rannte auf allen Vieren und jämmerlich miauend zurück zur Königin. »Ich habe keine andere Wahl«, Zottelhaube schnaubte wütend, »ich muss ihren Kopf zurückholen.«
Zottelhaube unterscheidet sich sehr von ihrer schönen Schwester. Sie trägt zerfetzte Kleidung, reitet mit einem Holzlöffel als Waffe auf einer Ziege und kann segeln. Mit Mut und Kraft gelingt es ihr, den Trollen den Kopf ihrer Schwester abzujagen und ihn gegen den Katzenkopf auszutauschen. Nach dem gewonnenen Kampf drängt es die Schwester noch lange nicht nach Hause, sie erkunden lieber die Welt. Dabei treffen sie auf zwei Prinzen, von denen der eine sich, wie zu erwarten, sofort in die schöne Dacia verliebt. Zottelhaube halten die jungen Männer, ebenso wie zu erwarten, für wild, schmutzig und ungepflegt. Doch während Zottelhaube neben dem jüngeren Prinzen reitet, verändert sie sich. Die Ziege wird zu einem prachtvollen Pferd, der Holzlöffel zu einem Zauberstab und ihr dreckiges Lumpenkleid zu einem silbernen Gewand. Und dann passiert etwas Unerwartetes.
Dacia drehte sich um und wollte ihren Augen nicht trauen. »Warum hast du dich so verändert, Zottelhaube?« Zottelhaube lächelte sie an. »Ich habe schon immer so ausgesehen, aber du bist die Einzige, die mich die ganze Zeit als die geliebt hat, die ich wirklich bin.« Der jüngere Prinz war so fasziniert, dass er Zottelhaube sofort bat, ihn zu heiraten, aber sie lehnte ab. »Der Mann, der mich wirklich liebt, würde das auch tun, wenn ich in zerschlissener Kleidung auf einer Ziege reite, denn mein Aussehen ist das Unwichtigste an mir.«
Geheiratet wird selten in diesem Buch. Molly Whoopi aus Großbritannien kämpft gegen Riesen, lehnt den Prinzen als Ehemann ab und wird lieber oberste Forscherin. Prinzessin Imani aus Indien wird Leibärztin des Königs. Mit Witz, Intelligenz und Eigensinn wehren sich die Mädchen in den Erzählungen gegen Geschlechterklischees, erobern Freiräume für sich und entlarven Dummheit und Engstirnigkeit. Es macht Spaß, diese Geschichten zu lesen, die mit gängigen Erwartungen brechen, wobei in einigen wenigen Erzählungen die Charaktere flach bleiben und die Handlung spannungsarm linear erzählt wird. Anita Guarneri hat bereits Mythen aus aller Welt und Geschichten von Entdeckern und Entdeckerinnen zusammengetragen und neu erzählt. Das Buch über furchtlose Mädchen folgt dabei einem bewährten Muster. Kurze Erzählungen, aufgelockert durch passende Illustrationen. Koa Le aus Vietnam hat klare, farbige Zeichnungen beigesteuert, die mit ihren großen, einfarbigen Flächen fast wie Farbholzschnitte wirken. Ein mit Pfeilen durchbohrtes schreiendes Nilpferd, schlangenähnliche Monster in Unterwasserhöhlen und starke Mädchen, die Felder aus Schlangen pflügen. Die Illustrationen sind nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern eigenständige Elemente, die auch einzeln und losgelöst von der Erzählung bestehen können. Der Titel des Buches müsste allerdings anders heißen. Fantastische Geschichten von furchtlosen Mädchen und nicht für furchtlose Mädchen. Denn die Geschichten sind für beide Geschlechter geeignet. Für Mädchen und Jungen.
Die Meinung von Berit Hempel. Sie besprach die Fantastic Stories for Fearless Girls, nacherzählt von Anita Guarneri, illustriert von Koa Le. Kerstin Fricke hat die Erzählungen aus dem Englischen übersetzt. Ullmann Medien empfiehlt das Buch ab 12 Jahren. Der Londonerin Sally Gardner war die Karriere als Autorin nicht in die Wiege gelegt. Aber trotz Legasthenie und mehreren Schulverweisen schaffte sie es auf eine Kunstakademie, die sie mit Auszeichnung abschloss. Gardner arbeitete dann 15 Jahre lang als Bühnen- und Kostümbildnerin, bevor sie Kinder- und Jugendbücher zu schreiben begann. Auf Deutsch ist der dystopische Roman »Zerbrochener Mond« erhältlich, für den Sally Gardner mit der Carnegie Medal ausgezeichnet wurde. Jetzt ist das Kinderbuch »Mr. Teige, Betsy und das magische Wunscheis« auf Deutsch erschienen und Svenja Kretschmer sagt, worum es geht.
Betsy K. Glory lebt auf einer Insel, die auf der Weltkarte vergessen wurde. Ihr Vater ist der berühmteste Eismacher der Welt, denn sein Eis ist der Stoff, aus dem Träume gemacht sind. Von ihrem Haus über dem Café Glory kann Betsy über das Meer zu ihrer Mutter schauen. Die ist nämlich eine Meerjungfrau und im Ozean zu Hause. Trotz dieser besonderen Konstellation ist Familie Glory wunschlos glücklich. Betsy hegt nur heimlich den Wunsch, dass der Zirkusdirektor Mr. Tiger mit seinem Zirkus endlich auch auf ihre Insel kommt, damit sie das neue Programm des Tigers und seine Akrobaten sehen kann.
Mittwoch war der Tag, an dem Mama immer aus dem Meer auftauchte. Betsy erwartete sie dann an der Hafentreppe und gemeinsam planschten sie mit Füßen und Flosse im Wasser. So lange, bis Papa kam und Mama ins Café trug. Dort saß sie an einem der kleinen Tische im Schatten eines Sonnenschirms, den Schwanz in einem Eimer Wasser. Betsy fragte sich, ob Mama vielleicht etwas über Mr. Tiger und seinen Zirkus wusste.
Mr. Tiger, Betsy und das magische Wunscheis ist eine Geschichte voller märchenhafter Fantasie, Skurrilitäten und mit erfrischendem Reichtum an Wortspiel und Witz. Hier sind die Kleider nadelneu, die nächste ist sofort zur Welle Und auch die Sterne brauchen nur noch einen Mondment. Da gibt es Taschenuhren, die statt der Zeit mysteriöse Bilder zeigen, Riesen, die gar nicht so groß sind, und ein Mond mit Vorliebe für Zirkusse. Erzählt werden die Ereignisse nicht etwa von der Protagonistin Betsy, sondern von den Buchstaben des Alphabets, die sich immer wieder zu Wort melden.
Die Buchstaben des Alphabets hatten Mr. Tiger gebeten, ihnen beim Aufschreiben der Geschichte zu helfen. Aber der war viel zu beschäftigt. Die Buchstaben des Alphabets fragten auch bei Betsy nach, aber die sagte, sie sei dafür viel zu jung. Und den Mond um Hilfe zu bitten, wäre ziemlich töricht gewesen. Also mussten die Buchstaben des Alphabets die Geschichte wohl oder übel allein erzählen.
In Sally Gardners Kinderroman geht es um Wünsche in jeglicher Form. Wunscheis, Sternschnuppen und die klassisch märchenhaften drei freien Wünsche. Betsys Mutter Myrtle weiß, dass man vorsichtig mit seinen Wünschen sein sollte, damit man sich nicht verwünscht. Sie weiß aber auch, dass Wunder möglich sind. Als Mr. Tiger und sein Zirkus tatsächlich auf die Insel kommen, so wie Betsy es sich gewünscht hat, beginnt eine fantasievolle Abenteuergeschichte. Prinzessin LB wurde von ihrer eigenen Schwester in eine Kröte verwandelt. Um diesen Zauber rückgängig zu machen, braucht es das magische Wunscheis, das aus den seltenen Gongalongbeeren gemacht ist. Die sind so selten, weil sie nur bei blauem Mond wachsen, und den gibt es nun einmal genau nie. Dennoch machen sich Betsy und ihre Eltern, die Kröte, Mr. Tiger und seine Akrobaten auf eine Reise mit dem Zirkusschiff zur Insel Gongalong, um dort das magische Wunscheis herzustellen, mit dem Prinzessin LB sich ihren richtigen Körper wieder zurückwünschen kann. Ohne einen Plan, wie sie die Aufgabe lösen und der Mond eine Nacht lang blau scheinen kann, machen sie sich dennoch an die Arbeit. Mit Hingabe, Teamgeist und dem Glauben daran, dass auch das Unmögliche möglich ist.
In diesem monumentösen Moment war eine Rede fällig. Mr. Tiger klopfte den Stock mit dem Silberknauf auf den Boden und verneigte sich. »O Mond, der du in deiner vollen Fülle auf die Insel Gongalong scheinst, es ist in der Tat eine Ehre für einen Tiger mit Schnurren und Schnurrhaaren, Schwänken und Schwänzen, ein so überirdisches intergalaktisches Spektakel zu präsentieren, dargeboten von den magischen Gongalong-Akrobaten und ihren Pferdchen.« Auf ein Klopfen von Mr. Tigers Stock setzten die Musikanten ein. Die Show begann. Als erstes kullerten große Hula-Hoop-Reifen aus Licht, in die sich die Akrobaten wie in Röhrenrädern einspreizten, über die Kuppe des Mondes. Andere radelten auf Drähten hin und her, die zwischen Sternen ausgespannt waren. Wieder andere standen einander auf den Schultern, 20 Gongalonen hoch. Die Pferdchen galoppierten wie im Flug über die Mondkrater, und die Akrobaten, schimmernd und funkelnd vor glitzerndem Mondstaub, wirbelten und wurbelten, als wären sie aus Luft gemacht. Auf dem Mond waren ihre Knochen nämlich schwerelos und ihre Herzen froh.
Wer das Buch in den Händen hält, findet im Inneren, passend zum blauen Mond, auch blaue Schrift sowie zauberhafte blaue Illustrationen von Betsys Reise, die Nick Morland angefertigt hat. Seine Zeichnungen mit ungewöhnlichen Perspektiven, starken Schraffuren und dem Einsatz verschiedener Blautöne in Verbindung mit dem Weiß des Papiers tragen zur poetisch frischen Atmosphäre des Buches bei. Besonders magisch gestaltet sind die Begegnung mit dem Mond und die Fahrt mit dem Zirkusschiff durch den Ozean. Mr. Tiger, Betsy und das magische Wunscheis ist ein Buch, das dazu auffordert, achtsam mit den eigenen und den Wünschen anderer umzugehen und gleichzeitig den Glauben an das unmöglich Scheinende nicht zu verlieren.
Svenja Kretschmer über Mr. Tiger, Betsy und das magische Wunscheis von Sally Gardner. Nick Mulland hat das Buch für Kinder ab 8 Jahren illustriert. Susanne Hornfeck hat es aus dem Englischen übersetzt. Es ist bei DTV erschienen. Und das Hörbuch, aus dem wir gerade Ausschnitte gehört haben, hat Lisa Hagmeister eingesprochen. Das gibt es bei der Hörkompanie. Für Ende Januar ist übrigens der 2. Band angekündigt, Mr. Tiger, Betsy und das geheimnisvolle Drachenei. Und das war's für heute von den Büchern für junge Leser. Im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz. Ein gutes Wochenende noch.